Your time and expertise are valuable, making focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Der Krieg in der Ukraine, der mit dem russischen Überfall im Februar 2022 begonnen hat, dauert nun 2 Jahre an und allmählich macht sich in der ukrainischen Bevölkerung Frustration breit. Ich bin Jan Jessen und habe für die Funke Mediengruppe den Krieg seit Beginn begleitet, bin immer wieder in das Land gereist, insgesamt 17 Mal jetzt, und habe dort 180 Tage ungefähr verbracht und habe natürlich auch mitbekommen, wie sich die Gemütslage der Bevölkerung entwickelt hat und wie sich auch dieser Krieg entwickelt hat. Zum 2. Jahrestag der russischen Invasion erfahrt ihr, wie die Bevölkerung in diesem 2. Kriegsjahr lebt, was sie bewegt und was sie umtreibt. Und dafür habe ich mit Leuten gesprochen, die ich teilweise schon einmal vorher in der Ukraine getroffen habe, um ihre Sicht auf die Dinge zu verstehen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Wir wollen wirklich gewinnen. Wir sind im Zentrum dieser schrecklichen Ereignisse. Wir sehen jeden Tag, wie Menschen sterben, wie Blut vergossen wird, wie die Besten unserer Gesellschaft sterben. Wir beten zu Gott, dass der Krieg bald endet. Wir wollen es unbedingt, dass der Kummer, die Tränen, das Leid und die Qualen aufhören und wir endlich in unserem florierenden, wunderschönen und freien Land leben können, ohne den Beschuss.
Das sagt Vitalina Stopenko. Sie lebt in einem kleinen Dorf namens Olhine. Olhine, das ist eine kleine Siedlung in der Region Cherson im Süden der Ukraine, genau im Südosten. Und dieses Dorf war heftig umkämpft einige Monate und sieht entsprechend aus. Also viele dieser Häuser sind zerstört. Vitalina, das ist eine Frau, die sehr viel Selbstbewusstsein hat, die sehr robust wirkt, ganz anders als ihre Schwester. Ihre Schwester Margarita, der merkte man diesen Schrecken des Krieges schon sehr deutlich an und auch, dass sie eigentlich ziemlich durch ist und hatte Ringe unter den Augen, wirkte abgehärmt. Ganz anders Vitalina. Vitalina hat zwischendurch auch mal gelacht in diesem Gespräch, wenn es die Gelegenheit ergab, aber auch gleichzeitig auch viel geweint. Also eine sehr emotionale Frau, muss man sagen, der man aber, wie gesagt, die Schrecken dieses Krieges nicht unbedingt auf den ersten Blick angesehen hat. Mit Vitalina und ihrer Schwester habe ich gesprochen, das war auf unserer jüngsten Tour, von der wir ungefähr 2 Wochen vor dieser Aufnahme zurückgekommen sind. Und Vitalina hat uns dann auch erzählt, wie die 2 Jahre im Ausnahmezustand die Menschen verändert haben.
Nach all dem Stress, den wir in diesen Situationen erlebt haben, hat sich unser Weltbild geändert. Wir haben angefangen, das Leben wertzuschätzen. Wir können uns nicht mehr mit den Leuten vergleichen, die wir vor dem Krieg waren, was wir erlebt haben. Wir werden wiedergeboren und erlernen aufs Neue, wie man lebt und wie man wieder aufsteht. Wir hatten früher Unterstützung und Hilfe, jetzt sind wir allein. Wir überleben, wir werden vom Leben geprüft.
Vitalina und ihre Schwester Margarita, die haben wir auch deshalb besucht, weil beide ihre Männer verloren haben. Also Margaritas Mann, der ist von den Russen zu Tode geprügelt worden. Und Vitalinas Mann, der hat in den territorialen Verteidigungskräften gearbeitet. Der hat sich also zu Beginn dieses Krieges freiwillig gemeldet, war Jäger vor dem Krieg und hat deswegen sich ziemlich gut ausgekannt in der Umgebung dieses Dorfes, ist dann aber gleichzeitig ein paar Monate später selber gestorben in den Kämpfen gegen die russischen Invasoren. Der Verlust ihrer Männer, das ist sicherlich das, was Vitalina meint, wenn sie sagt, dass ihnen eine Stütze weggebrochen ist oder die wichtigste Stütze in ihrem Leben. Man muss dazu wissen, dass gerade in diesen dörflichen Strukturen in der Ukraine noch so klassische Rollenbilder existieren. Der Mann als der Ernährer der Familie und so weiter. Und also wie gesagt, sehr traditionelle Familienstrukturen. Also trifft der Verlust ihrer Männer diese Frauen natürlich auch umso härter. Mal ganz abgesehen von diesem emotionalen Schmerz, der bei ihnen deutlich zu spüren war, wenn sie über ihre Männer gesprochen haben. Ja, und Vitalina sagt auch, dass die Menschen über die Zeit ihr Weltbild verändert haben und sich irgendwie angefangen haben, mit dieser neuen Lage zu arrangieren. Mit dem Weltbild meint sie, glaube ich, eher, dass sie natürlich vor dem Krieg in sicheren Verhältnissen gelebt haben, wirtschaftlich abgesichert in einem Dorf, was sehr, sehr einfach war. Das muss man sich also wirklich so vorstellen. Das sind kleine Siedlungen mit kleinen Häusern, eine Straße, die durch das Dorf führt und dann kleine eingeschossige Bauernhäuser, die sind nur ein paar Quadratmeter groß. Und gleichwohl war das natürlich eine Welt, in der sie sich sicher gefühlt haben, in der die Dorfgemeinschaft funktioniert hat. Und all das ist jetzt vorbei. Mit der neuen Lage zurechtkommen muss auch Aljona Lapchuk aus Cherson. Cherson, das ist die Regionalhauptstadt, zu der auch, nach der die Region benannt ist, in der wir uns da bewegt haben. Und Aljona kennt ihr aus einer vorherigen Folge von unserem Podcast, So fühlt sich Krieg an. Das ist eine Frau, die in Cherson gelebt hat, in dieser Regionalhauptstadt, die die Russen auch kontrolliert hatten eine ganze Zeit lang und aus der die Russen dann im November 2022 vertrieben worden sind. Aljona hat auch ein Kriegsschicksal hinter sich, was heftig ist. Also Aljona hat ihren Mann verloren in Cherson. Der hatte sich bei der russischen Besatzung im März 2022 dem Widerstand angeschlossen, hat versucht, den Widerstand zu organisieren, ist dann von den russischen Besatzern zu Tode gefoltert worden, also ähnlich wie der Mann von Margarita. Und Aljona haben wir im Sommer 2022 zum ersten Mal getroffen, haben mit ihr damals schon gesprochen, haben sie dann zurückbegleitet nach Cherson, als die Stadt befreit worden war von den Russen. Und das war natürlich eine sehr schmerzliche Situation für sie damals. Sie ist also nach Cherson gekommen, hat ihr Haus gesehen, was zerstört worden war durch einen Raketenangriff, hat zum ersten Mal mit uns zusammen das Grab ihres Mannes besucht und hat auch die Tankstelle gesehen, die sie selber betrieben hat. Also sie war eine sehr erfolgreiche Unternehmerin vor dem Krieg und diese Tankstelle war auch kaputt. Das war ein sehr deprimierender Tag für sie und die Folge, in der wir darüber berichtet haben, die packen wir euch auch in die Shownotes rein. Jetzt ist Aljona in Warschau. Also sie hat versucht, irgendwie Fuß zu fassen in Cherson. Das hat nicht geklappt, weil eben, wie gesagt, all das, was früher ihr Leben ausgemacht hat, nicht mehr da ist. Dann ist sie nach Warschau gereist, um ihren Sohn zu besuchen. Und da lebt sie jetzt. Und von dort aus hat sie uns auch erzählt, was für sie diese zwei Jahre Krieg bedeuten.
Ich erinnere mich noch gut an unser letztes Treffen. Das war nach der Befreiung von Cherson am 20. November 2022. Im April bin ich dann nach Cherson zurückgekehrt. Trotz des konstanten Beschusses der Stadt habe ich versucht, mein Haus wieder aufzubauen. Ich habe das Dach repariert und neue Fenster eingebaut. Aber der ständige Beschuss und der massive Mangel an Baumaterialien haben es sehr schwer gemacht.
Sie will aber, das ist völlig klar, wieder zurück nach Cherson. Das ist übrigens auch nicht etwas, was Aljona alleine denkt. Auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen man hier in Deutschland spricht, die als Flüchtlinge gekommen sind, sagen, sie wollen nach Hause zurückgehen, wenn dort endlich wieder Frieden ist und Sicherheit ist. Und Aljona möchte natürlich ganz gerne den Wiederaufbau begleiten von Cherson, aber natürlich auch den Wiederaufbau ihres Hauses, ihres Elternhauses, dieser Tankstelle, in der sie gearbeitet hat, beziehungsweise die sie betrieben hat. Und das ist natürlich viel Hoffnung, die da im Spiel ist. Direkt nach der Befreiung der Stadt hatte sie auch die Hoffnung, dass bald irgendwie ein glückliches Leben in Frieden geben könne, dass der Wiederaufbau starten könne. Das hat natürlich nicht funktioniert. Der Krieg geht einfach weiter. Und es ist einfach schlicht und ergreifend zurzeit auch kein Ende abzusehen. Zudem, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, drücken zurzeit die Russen an allen Frontabschnitten. Das hat unterschiedliche Gründe, sprechen wir gleich drüber. Aber jetzt hat sie natürlich Angst, dass Cherson auch wieder von den Russen erobert werden könnte.
Wenn die Russen nach Cherson zurückkehren, habe ich kein Zuhause mehr. Ich werde nirgendwohin zurückkehren können. Ich werde woanders, in einer anderen Stadt, zurechtkommen müssen.
Das letzte Mal, als ich Aljona persönlich getroffen habe, das war, wie gesagt, im November 2022, als Cherson gerade befreit war. Da war sie vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln. Als wir da zusammen nach Cherson gegangen sind, um, wie gesagt, auf die Spuren ihres alten Lebens zu gehen, als wir das Grab ihres Mannes besucht haben, auch die Polizeiwache, in der sie gefoltert worden war, damals gemeinsam mit ihrem Mann. Und als wir ihr Elternhaus besucht haben, ihr eigenes Haus besucht haben und so weiter, wie gesagt, da war sie voll mit Beruhigungsmitteln. Ihr geht es jetzt sicherlich besser als zu dem Zeitpunkt. Sie scheint viele von den Traumata, bewältigt wäre ein bisschen zu viel gesagt, glaube ich. Aber sie hat gelernt, damit umzugehen, glaube ich. Und das merkte man auch in dem Gespräch, was wir da geführt haben, was ich dann eben aufgezeichnet habe, weil Aljona uns aus Warschau zugeschaltet war. Die noch in den Kriegsgebieten sind, also in den frontnahen Bereichen insbesondere, die leiden ebenfalls unter dem enormen Mangel an Baumaterialien für Häuser und Straßen. Strom und Wasser fallen durch die zerbombte Infrastruktur aus. Man muss sagen, dieser Winter ist bis jetzt, Stand Mitte Februar, ist dieser Kriegswinter nicht ganz so hart für die Menschen in der Ukraine wie der vorherige. Also es gibt nicht diese großflächigen Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Die Russen versuchen das zwar die ganze Zeit, aber mittlerweile funktioniert die Luftabwehr ganz gut, die ukrainische. Das heißt, es gibt keine flächendeckenden Ausfälle von Strom, Heizung, Gas, wie wir das im ersten Kriegswinter erlebt haben. Das war natürlich ganz furchtbar für die Leute. Also in diesem Winter scheint das ein bisschen besser zu funktionieren. Also die Russen kommen nicht durch und können eben die Großstädte nicht in Kälte und Dunkelheit bomben, wie sie das in dem Winter davor gemacht haben. Aber natürlich ist die Situation gerade für die Menschen in den frontnahen Städten und in den kleinen Dörfern immer noch problematisch. Insbesondere in den Dörfern und Kleinstädten, die zerstört worden waren, die teilweise Kampfgebiet waren. Und das ist beispielsweise Posadpokrovske. Posadpokrovske kennt ihr aus auch ebenfalls vorherigen Folgen. Auch die packen wir euch in die Shownotes rein. Da haben wir Oleg beispielsweise kennengelernt in Posadpokrovske. Das ist ein kleines Dorf zwischen Cherson und Mykolaiv, unten im Süden der Ukraine ebenfalls. Und dieses Dorf war fast ein halbes Jahr Frontdorf, also auf der einen Seite auf einer Anhöhe lagen die russischen Angreifer und im Dorf lagen ukrainische Verteidiger. Jeden Tag gab es um die 400 Einschläge in diesem Dorf, also es musste absolute Wahnsinn gewesen sein. Nach Posadpokrovske sind wir gekommen, das vielleicht nur ganz kurz, auch im November 22, also nach der Befreiung von Cherson selbst. Und wir sind halt in dieses Dorf reingefahren, komplett zerstört. Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, 400 Einschläge hatten die am Tag. Und da haben wir dann eben Oleg kennengelernt, einen derjenigen, die zurückgekehrt sind in dieses Dorf, mit der Hoffnung, dass sich da neues Leben einrichten lässt. Auch damals hat uns Oleg erzählt, dass er relativ wenig Hoffnung auf eine stabile Zukunft hat. Also er ist ein sehr, sehr kritischer Mensch, muss man sagen. Jung, agil und engagiert, auch toll, was er macht. Also er macht viel auch für die anderen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, aber schon ein ziemlich kritischer Mensch. Ja, man weiß eben nicht, wie es da unten weitergeht im Süden. Die militärische Lage, die spitzt sich zu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also an den Frontabschnitten drücken die Russen gerade an allen, von Kupiansk oben ganz im Norden bis runter in den Südosten. Und die internationale Hilfe fängt mittlerweile auch an zu stocken. Ich habe mitbekommen, dass die Amerikaner aus innenpolitischen Gründen ein neues Hilfspaket, ein großes, blockieren. Also da werden jetzt Spielchen gespielt auf dem Rücken der Ukrainerinnen und Ukrainer. Die EU hat zwar jetzt ein Paket, ein Hilfspaket von in Höhe von 50 Milliarden zugesagt, aber wenn man das mal durchdekliniert, ist das eigentlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir reden also von einem Paket, das über 4 Jahre gestreckt sein soll. Das ist auch nicht für das Militär gedacht, sondern nur zur Stützung des ukrainischen Staatshaushaltes, der allerdings jetzt schon ein Minus von 120 Milliarden aufweist. Die müssen ja irgendwie weiter ihre Beamten und Beamtinnen bezahlen. Die müssen weiter die Sozialleistungen bezahlen, die müssen weiter Renten bezahlen, die müssen die Kriegsschäden beheben irgendwie, zumindest die groben, die müssen die Straßen in Schuss halten und so weiter und so fort. Also in einem Krieg läuft ja eben auch das normale zivile Leben weiter und auch das muss bezahlt sein. Und wie gesagt, die Ukraine hat mittlerweile schon ein Minus im Staatshaushalt von 120 Milliarden. Insofern sind diese 12,5 Milliarden, die die EU jetzt pro Jahr bereitstellt, eigentlich, wie gesagt, Tropfen auf den heißen Stein. Ist bitter, denn das zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Schlimmstenfalls müssten die Ukrainer ihre Währung abwerten, um die Schulden in den Griff zu bekommen. Das würde wiederum Inflation bedeuten. Also da muss irgendwie wesentlich mehr an Unterstützung passieren, als das, was jetzt passiert ist, um die Ukraine und auch den Staatshaushalt der Ukraine retten zu helfen. Wie gesagt, die russische Armee drängt an allen Frontabschnitten. Als wir diesen Podcast aufnehmen Mitte Februar, hat die russische Armee gerade Avdiivka nach monatelangen Kämpfen erobert. Eine Kleinstadt im Osten des Landes, die monatelang umkämpft war, wieder Tausende von Toten auf beiden Seiten. Die Russen natürlich mit mehr Opfern, weil sie sehr massiv ihre Leute haben anstürmen lassen, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber wieder ein Gemetzel, ähnlich wie das, was wir schon in Bachmut gesehen haben. Wieder eine komplette Trümmerwüste, die erobert wird, in der es kein Leben mehr gibt, wie Bachmut, wie Marinka. Das ist jetzt eben auch mit Avdiivka passiert. Unten im Süden drücken die russischen Streitkräfte auch, sowohl im Bereich Region Saporischschja, das ist die direkt neben der Region Cherson, aber auch in der westlichen Donetsk-Front. Also die Lage ist militärisch problematisch, sie ist, was das zivile Leben angeht, problematisch. Und man hat nicht den Eindruck, dass Putin irgendwie vorhat, diesen Krieg alsbald zu beenden. In der vorherigen Folge, auch die packen wir euch in die Shownotes mal rein, haben wir unter anderem über die Materialknappheit der Soldaten gesprochen, also was es einfach zu wenig gibt, sind Artilleriegranaten. Man kann die russischen Streitkräfte nicht auf Distanz halten, ein Riesenproblem. Die Soldaten haben uns, war eine Artillerieeinheit, die wir besucht haben, die hatten uns erzählt, dass wenn sie 2-3 Granaten abschießen, die Russen mit 100 antworten können. Zudem geht den Menschen auch, den Soldaten auch das kampferfahrene Personal aus. Viele der Leute, die von Anfang an dabei waren, sich freiwillig gemeldet hatten, sind mittlerweile tot oder nicht mehr einsatzfähig. Die anderen sind müde und ausgelaugt. Also wie gesagt, die Situation ist schwierig. Oleg ist einer von den Menschen, die wir immer wieder mal besucht haben in seinem kleinen Dorf Posapokrovske. Das ist mir eigentlich auch ganz wichtig, immer zu schauen, was passiert mit den Leuten, die wir getroffen haben. Also das sind ja meistens zufällige Begegnungen, die wir mit diesen Menschen haben. Und ein paar bleiben einem dann doch im Gedächtnis. Und ich versuche immer so ein bisschen Follow-ups zu machen, also zu gucken, was passiert mit den Leuten. Das gilt für Soldaten, aber auch für Zivilpersonen wie Oleg. Und er hat uns jetzt beim letzten Mal, als wir ihn gesehen haben, davon erzählt, dass die Wiederaufbauprojekte in seinem Dorf nicht wirklich gut laufen. Er hat auch eine Vermutung, warum das so ist.
Meiner Meinung nach ist alles, was derzeit in unserem Dorf gemacht wird, nur Geldwäsche. Das heißt, manche Arbeiten starten, aber sie verzögern sich. Und diejenigen, die nicht die finanziellen Mittel haben, müssen warten. Irgendwas steht immer im Weg.
Ja, ist eine krasse Kritik. Money Laundering, Geldwäsche, Korruption ist ein Riesenthema in der Ukraine noch immer. Auch wenn die Regierung da versucht, gegenzusteuern, auch wenn die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen der Medien versuchen immer wieder Korruptionsskandale aufzudecken, aber es ist immer noch ein Riesenproblem. Viel Geld versickert, das ist eine Kritik, die immer wieder laut wird, nicht nur bei Oleg. Aber dazu kommt eben auch diese krasse Unzufriedenheit, die mittlerweile herrscht. Also das gilt sowohl für das Militär, aber auch die Zivilbevölkerung, insbesondere in diesen frontnahen Städten, in den kaputten Städten und Dörfern. Sie haben alle den Eindruck, es wird zu wenig getan für sie. Da hat jeder natürlich irgendwie seine ganz subjektive Auffassung von der Realität, die um ihn gibt, und sieht nicht das große Ganze. Aber man merkt einfach, und das war jetzt bei diesem letzten Trip, den wir gemacht haben, die letzten 14 Tage, die wir da unterwegs waren, sehr deutlich zu spüren, nicht nur Unsicherheit, nicht nur Frustration, sondern auch teils eine ganze Menge Wut. Und wie gesagt, die erlebt man in den Schützengräben, die erlebt man aber auch bei Leuten wie Oleg.
Es gibt also keine Veränderungen. Wenn eine Person, die vor 2 Jahren hier war, jetzt nach Posadpokrovskoje kommt, wird sie keine großen Veränderungen sehen. Die gleichen blauen Plastikplanen auf den Dächern und das war's. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist die Straße zu reparieren und Haltestellen auf dieser Straße aufzubauen. Das war's. Und sie haben Laternen an anderen Straßen angebracht, die niemand einschaltet. Es ist unklar, warum sie installiert wurden. Ich denke, dass das nicht das wichtigste Bedürfnis der Anwohner war.
Der Frust, dem man da begegnet, einmal bei den Zivilpersonen wie Oleg, sind Dinge, die man auch in anderen Städten hört. Leute, die einfach müde sind, ausgelaugt sind, die können nicht mehr. Also sie wollen einfach, dass irgendwie Frieden ist. Gleichzeitig ist einfach der Punkt, sie wissen nicht so ganz, wie das erreicht werden soll. Es ist schwierig. Ganz besonders heftig ist es natürlich für die Soldaten an der Front. Viele klagen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, über einen eklatanten Mangel an Artilleriemunition. Ein Problem ist auch der Ersatzteilmangel. Also vieles von dem westlichen Zeug, was geliefert worden ist, was eigentlich dringend gebraucht wurde und wo sie froh waren, dass sie es bekommen haben. Beispielsweise Leopard 2 Panzer aus Deutschland, beispielsweise Panzerhaubitzen und ähnliche Geräte. Die funktionieren teilweise schlicht und ergreifend nicht, weil es keine Ersatzteile dafür gibt. Auch das steigert natürlich die Motivation an der Front nicht unbedingt. Und einer der Soldaten, die wir da getroffen haben, das war Dmytro Latsutkin. Er ist Presseoffizier bei der 47. Brigade. Das sind Leute, die zu dem Zeitpunkt, als wir mit Dmytro gesprochen haben, noch Avdiivka verteidigt haben, also die in der Nähe von Avdiivka eingesetzt waren. Da waren wir dann eben auch, man hörte sehr deutlich an dem Punkt, wo wir ihn getroffen haben, den Geschützdonner aus dem Hintergrund, sowohl ausgehende Artillerie wie auch eingehende Artillerie. Und seine Einheit stand eben bei der Verteidigung von Avdiivka ganz weit vorne.
Ich bin davon überzeugt, dass die Ressourcen so knapp sind, dass dieser Krieg nicht ewig dauern kann. Deshalb hoffe ich, dass der Krieg in diesem Jahr enden wird, zumindest die aktive Phase. Es besteht Hoffnung, aber es wird sehr stark davon abhängen, wie viele Granaten und wie viele Waffen wir haben werden und wie viel Hilfe wir bekommen werden. Das ukrainische Volk ist bereit zu kämpfen, aber es muss verstehen, mit welchen Waffen. Und es muss erkennen, dass wir genug Ressourcen haben, um unser Ziel zu erreichen.
Klingt natürlich erstmal ein bisschen widersprüchlich. Einerseits sagt Dmytro, uns gehen die Ressourcen aus. Auf der anderen Seite sagt er, die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen verstehen, dass es genug Ressourcen gibt und Waffen. Was er damit meint, ist, dass es theoretisch genug Ressourcen gibt. Also es gibt natürlich noch genug Männer und auch Frauen, die kämpfen könnten. Es ist aber ein Riesenproblem gerade, das werden wir in der nächsten Folge unseres Podcasts übrigens beleuchten, ganz intensiv, dieses Thema Mobilisierung. Also wie kriegen wir Menschen, die sich nicht freiwillig melden zum Kampf, zum Dienst an der Waffe, weil sie Angst haben oder aus anderen Gründen, wie kriegt man die dazu, dass sie kämpfen? Also kann man Menschen zwingen, an die Front zu gehen, um da ihr Leben zu riskieren für ihr Land? Großes Fragezeichen. Also das ist ein Thema, was die ukrainische Bevölkerung gerade sehr umtreibt. Wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge unseres Podcasts besprechen. Wird übrigens auch sehr spannend werden, also auch beim nächsten Mal dann einschalten. Also insofern, das ist glaube ich das, was Dmytro meint, wenn er sagt, theoretisch haben wir eben genug Ressourcen. Er sagt aber eben auch, dass dieser Krieg die Soldaten massiv verändert hat.
In der ganzen Zeit hat unsere Armee tatsächlich gelernt zu kämpfen. Viele sind aber sehr müde, weil sie der Krieg ausgelaugt hat. Und während des Krieges altern die Menschen auch sehr schnell. Und in jedem Fall ist das eine Geschichte, die sich auf die ein oder andere Weise fortsetzt und durch das Schicksal des gesamten Landes und jedes Bürgers zieht.
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir immer probieren, Menschen wiederzutreffen, mit denen wir einmal geredet haben. Und ein Beispiel dafür, wie dieser Krieg Menschen auslaugt und die Soldaten auslaugt, das war Oleg. Über den hatten wir mal auch in einer Folge unseres Podcasts drüber gesprochen, beim Besuch der 47. Brigade, deren Presseoffizier Dmytro ja ist. Oleg war der Richtschütze eines Bradley-Schützenpanzers. Und den hatten wir im September getroffen, vergangenen Jahres. Und da hatte er zwar schon ein traumatisches Erlebnis hinter sich, weil sein Fahrer getötet worden war, kurz bevor wir ihn getroffen hatten, unter sehr fürchterlichen Umständen, aber hat gesagt, er will noch weiterkämpfen und war eigentlich noch relativ motiviert. Und jetzt haben wir ihn beim letzten Mal wieder getroffen, also im Ende Januar 2024. Und da ist er aus einem Auto ausgestiegen und ich habe gedacht, da steht ein anderer Mensch vor mir. Also der ist so krass gealtert, also er sah wirklich irgendwie um 10, 15, 20 Jahre älter aus und hat mir dann auch gesagt, dass er massive mentale Probleme hat, weil er einfach zu oft den Funkverkehr von der Infanterie abgehört hat. Also den Leuten, die er mit seinem Schützenpanzer an die Front bringt und sozusagen in das Gemetzel rauslässt und hat dann wohl ganz schlimme Sachen über den Punkt gehört und sagt eben jetzt, er habe also massivste psychische Probleme. Und da ist er nicht der Einzige, es sind eben ganz, ganz viele, die dieser Krieg krank gemacht hat und das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ihr habt ja den O-Ton gehört, die Leute sind müde, die Situation ist schwierig. Für mich ist dieser Krieg jetzt in so eine dritte Phase eingetreten. Also in der ersten Phase dieses Krieges, die ersten Monate, wo wir in der Ukraine unterwegs waren, habe ich so eine Atmosphäre mitbekommen von, ich habe das mal genannt, wütender Enthusiasmus. Also die Leute waren natürlich schockiert, dass ihr Land überfallen wird, aber gleichzeitig auch wütend und motiviert. Ganz, ganz viele haben sich dann freiwillig zu den Streitkräften gemeldet. Viele Männer sind aus dem Ausland zurückgekommen auch, um zu kämpfen. Im Prinzip war die ganze Bevölkerung mobilisiert. Also wir haben überall gesehen, dass Panzersperren gebaut werden. Alle haben irgendwie was gemacht, um die Russen zurückzudrängen. Es gab militärische Erfolge am Anfang, die Hoffnung gemacht haben. Also ihr werdet euch erinnern, dass es um Kiew herum einen fast geschlossenen Belagerungsring gab. Der ist gesprengt worden. Die Russen sind vertrieben worden aus der Umgebung von Kiew und aus dann später aus dem Nordosten des Landes. Im Herbst 2022, als es diese riesigen Geländegewinne der ukrainischen Armee im Nordosten im Raum Kharkiv gab. Und dann, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Befreiung von Cherson, der einzigen Regionalhauptstadt, die die Russen nach der Invasion einnehmen konnten. Das war natürlich alles so ein Motivationsbooster, ein Motivationsschub. Das hat sich dann ein bisschen abgeflacht, die ganze Geschichte durch den ersten Kriegswinter, als die Russen die kritische Infrastruktur angegriffen haben, als sie die Städte in Dunkelheit und Kälte gebombt haben. Sie haben nicht damit die Moral brechen können, was Putin vorhatte oder was die Kriegsstrategen vorhatten. Die Menschen waren trotzdem weiter entschlossen, aber haben sich dann in ihr Schicksal ergeben. Das habe ich die Phase 2 genannt, den entschlossenen Fatalismus, wo man eben, wie gesagt, gemerkt hat, die Leute gewöhnen sich an den Krieg irgendwie. Das war diese Phase, wo auch in den Städten, die bombardiert wurden, wo dann eben teilweise kein Strom, kein Wasser, kein Gas war, aber trotzdem irgendwie versucht wurde, das Leben aufrechtzuerhalten. Und jetzt nach diesem Kriegswinter gab es auch noch so einen kleinen Hoffnungspeak. Das war die Gegenoffensive, die ukrainische, die ja mit großen Erwartungen verknüpft war. Massenhaft Waffenlieferungen aus dem Westen, also beispielsweise diese Panzer, von denen ich vorhin sprach, Leopard 2 Panzer, Leopard 1 Panzer, Abrams amerikanische, Bradley Schützenpanzer, auch amerikanische und so weiter und so fort. Die Gegenoffensive ist, das wisst ihr, gescheitert, hat die Erwartungen nicht erfüllen können. Das hat verschiedene Gründe gehabt, unter anderem eben mangelnde Luftunterstützung. Es ist nicht gelungen, die russischen Nachschublinien nachhaltig zu unterbinden. Und die Russen hatten eben viel zu viel Zeit, um sich gute Verteidigungslinien aufzubauen. Also die mit so viel Hoffnung verknüpfte Gegenoffensive scheitert jetzt im der zweite Kriegswinter. Und das ist jetzt die Phase der Frustration. Das ist die dritte Phase dieses Krieges und die ist schwierig, muss man sagen. Wie gesagt, an allen Frontabschnitten drücken die Russen, die Bevölkerung verliert so ein bisschen den Mut. Man merkt auch innenpolitisch, gibt Spannungen. Ihr habt mitbekommen, dass Präsident Zelensky den Oberbefehlshaber der Armee, der unglaublich beliebt war, Saluzhny gefeuert hat, hat ihn ersetzt durch einen anderen General. Das macht das alles natürlich etwas schwierig. Wie das jetzt weitergehen soll, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Phase dieses Krieges. Natürlich braucht es weiterhin moralische und auch militärische Unterstützung der Ukraine. Es geht ja nicht nur darum, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf, sondern Putin darf nicht gewinnen. Also da bin ich absolut von überzeugt, wenn Putin diesen Krieg gewinnt, dann werden wir eine Zeit des geopolitischen Darwinismus erleben. Dann wird eine Ära anfangen, für die der Begriff Zeitenwende absolut passend ist, denn alle Diktatoren dieser Welt, von Xi Jinping angefangen in China, über Kim Jong-un in Nordkorea, Aliyev in Aserbaidschan oder Erdogan in der Türkei, alle werden sich angucken, wie der Westen damit umgeht. Hat der Westen einen langen Atem, um sich so einem Diktator in den Weg zu stellen oder zumindest einem Land zu helfen, sich so einem Diktator in den Weg zu stellen, oder hat der Westen das nicht? Und zurzeit hat es so ein bisschen den Anschein, als habe der Westen diesen langen Atem nicht, und das wird ein Aufbruchsignal dann für alle Diktatoren dieser Welt sein, und das wäre wirklich, wirklich, wirklich bitter. Also mein Appell wäre einfach weiter Unterstützung, keine Kriegsmüdigkeit im Westen, so schwierig das natürlich auch für uns hier alle ist. Ich weiß das auch aus den ganzen Gesprächen, die man so aktuell führt mit Leserinnen, mit Lesern, mit anderen Leuten, dass keiner mehr wirklich natürlich Bock auf diesen Krieg oder diese Kriegsberichterstattung hat. Man, wie gesagt, ist kriegsmüde, aber das können wir uns einfach schlicht und ergreifend nicht leisten, und das sollte sich die Politik auch nicht leisten. Und insofern der Appell, unterstützt die Ukraine mit allem, was ihr habt und mit allem, was ihr könnt. Baut das aus. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Ich danke euch fürs Zuhören. An diesem Podcast haben Alexander, Luca Ahlan und Anja Wölker mitgearbeitet. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet an eure Freundinnen und Freunde, an Verwandte oder Angehörige oder an sonstige liebe und nette Menschen. Es wäre toll, wenn ihr uns abonnieren könntet auf Apple Podcasts oder Spotify und wenn ihr uns auch eine nice Bewertung dalassen könntet. Beim nächsten Mal, wie gesagt, werden wir uns mit dem spannenden Thema Mobilisierung beschäftigen. So viel schon mal. Wir haben einen Menschen getroffen, der sich verstecken muss, weil er sich der Mobilisierung entziehen will. Also das wird, glaube ich, auch eine sehr spannende Folge werden. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast.